wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Tour le Jour. Dein tägliches Update zu den French Open mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Auf meinsportpodcast.de.
Tag 3 der French Open ist beendet. Die erste Runde der French Open ist beendet. Wir haben heute mal wieder etwas Bekanntes gesehen, nämlich ein ganz langes Match von Alexander Zverev. Wir hätten beinahe die Nummer 1 der Weltrangliste rausfliegen sehen. Und insgesamt gab es gute Ergebnisse, wenn auch nicht ganz so einen überragenden Tag wie gestern. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Tour le Jour, unserem Daily von Chip & Charge hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, auch wieder dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Der Tag hat heute so ein bisschen eine Ruhephase gehabt, hatte ich das Gefühl.
Würde ich zustimmen. Gestern hat sich sehr hektisch angefühlt. Heute war es wesentlich einfacher, die Übersicht zu behalten, weil eigentlich immer nur ein, zwei große Stories zeitgleich passiert sind oder ein, zwei interessante, spannende, überragende Matches zeitgleich stattgefunden haben. Und das macht es dann auch etwas einfacher zu verfolgen. Man muss nicht immer Angst haben, oh mein Gott, was verpasse ich jetzt? Und die wahrscheinlich größte Geschichte des Tages, die haben wir dann hier gleich am Anfang.
Die haben wir gleich am Anfang. Das Match von Alexander Zverev gegen John Millman. John Millman hat letztes Jahr bei den US Open Roger Federer geschlagen. Und auf Hartplatz wissen wir, zu was er in der Lage ist. Er hat wirklich gute Ergebnisse gehabt. Er ist ein absoluter Kämpfer und er muss erstmal besiegt werden. Alexander Zverev hatte aber heute in den ersten zwei Sätzen den Eindruck gemacht, als wolle er das Spiel relativ frühzeitig beenden. Doch es kam anders und es kam so ein bisschen wie der Murmeltiertag. Letztes Jahr hatte er schon 3 5-Satz-Matches, bevor er im Viertelfinale ausgeschieden war. Zverev fängt jetzt auch schon wieder an mit einem 5-Satz-Match. Über 4 Stunden braucht Zverev, um gegen John Millman mit 7-6, 6-3, 2-6, 6-7 und 6-3 zu gewinnen. Am Ende stehen für ihn 17 Asse, 14 Doppelfehler, 70% erste Aufschlagquote, 73% der Punkte nach dem ersten Aufschlag und insgesamt 73 Unforced Errors, 57 Winner. Philipp, das war sehr zäh zwischendurch und ich habe heute länger das Gefühl gehabt, Alexander Zverev weiß im Moment nicht so richtig, wie er Punkte abkürzen kann. Er hatte das auch in Genf, dass er 3 wirklich lange Spiele dann hatte und sich immer wieder in diesen Readies aufarbeitet, dass er wirklich diesen Grind im Moment hat und er nicht in die Lage versetzt oder sich selber nicht in die Lage versetzt, wirklich kurze Punkte zu machen, mit seinem Aufschlag einfach durchzukommen, mit dem zweiten Schlag nach dem Aufschlag durchzukommen. Ich glaube, das fehlt ihm im Moment und ich glaube auch, dass das einer der Punkte ist, die ihm insgesamt im Moment im Spiel fehlen.
Es gibt ja diese berühmte Statistik, wie werden die meisten Punkte im Tennis gewonnen oder zu welchem Zeitpunkt. Das ist der erste bzw. zweite Aufschlag nach, oder Entschuldigung, erster oder zweite Schlag nach dem Aufschlag. Da werden Matches gewonnen. Wir erinnern uns natürlich an die langen Punkte, wir erinnern uns an die spektakulären Punkte, aber eine Großzahl wird dort entschieden. Das ist jetzt mal etwas, was wir auch gerne in Wimbledon ansprechen. Hey, wer gewinnt den Kampf um die Rallyes, die 0 bis 4 Schläge dauern. Und das sind normalerweise diejenigen, die das Match gewinnen. Und da würde ich dir zustimmen, hat er im Moment nicht die Sicherheit, nicht die Mittel, um da sich wirklich einen signifikanten Vorsprung zu schaffen. Es kann sein, dass jetzt, ich habe die Statistik nicht vor mir, dass das heute so war und dass es nur ein falsches Gefühl ist, aber generell ist das eine der Sachen, würde ich sagen, bei denen sich Zverev im Moment schwer tut. Und was ich ganz interessant fand, er war relativ geradeaus in den Interviews nach den Matches. Er hat ja gesagt, hey, pass mal auf, das war ein schwieriger Gegner, das ist ein zäher Gegner, das ist wirklich jemand, der sehr viele Bälle zurückbekommt. Aber das ist ja auch gar nicht die Frage. Jeder, der auf dem Niveau unterwegs ist, ist gut. Und ich würde ihm zustimmen, jeder, der Roger Federer im Grand Slam geschlagen hat, zumindest Federer ab einem bestimmten Alter, ist ein guter Spieler. Nur Alexander Zverev hat natürlich eigentlich die Mittel, um sich gar nicht auf das Spiel von so einem Spieler einlassen zu müssen. Und das war es ja eben über große Teile des Matches. Alexander Zverev hat sich auf das Spiel von John Millman eingelassen. Und was Millman wollte, waren einfach zähe, lange Rallyes, weil er unglaublich fitter Typ ist. Er wollte cross gehen, er wollte gucken, wenn sich mal ein Court öffnet, dass er da den Ball unterbekommt. Er war bereit, wirklich lange, lange Ballwechsel zu gehen. Und das ist nicht, wie jemand vom Schlager Alexander Zverev gegen ihn spielen muss. Alexander Zverev ist ein Stück größer, ist ein Stück kräftiger. Er kann die Punkte beenden. Natürlich, es fällt einem sicherlich etwas schwerer, Punkte zu beenden, wenn das Selbstvertrauen nicht da ist. Und man hat heute gesehen bei jemand wie Aljona Ostapenko, wozu das führen kann, über die sprechen wir nachher noch. Aber das Spannende war, sie hat trotzdem in dem Match immer wieder draufgehauen. Sie hat riskiert, auch einen Match zu verlieren. Und ich kann verstehen, dass er das nicht möchte, aber es ist vielleicht ein Investment, was durchaus überlegenswert wäre, weil diese Stunden nimmt er jetzt ja auch wieder in die nächsten Runden mit. Diese Erschöpfung, auch wenn er ein fitter Typ ist, das nimmt er alles mit und er nimmt eben mit, dass er ja sich nicht in so einem Match aufgelehnt hat gegen diese Passivität, die so ein bisschen sich da wieder reingeschlichen hat. Und von daher sicherlich positiv, dass er es geschafft hat. Stimmt seiner Analyse zu. Eben, hey, das ist ein guter Gegner, aber auf der anderen Seite, er hat die Mittel, um ihn wie einen schlechteren Gegner aussehen zu lassen, als er eigentlich ist.
Es ist letztes Jahr, also ich habe heute zwischendurch während des Matches, man hatte ja eine ganze Menge an Zeit innerhalb dieser 4 Stunden, habe ich so ein bisschen was von seinem Match letztes Jahr gegen Dominic Thiem in Madrid geschaut. Eine 20-Minuten-Zusammenfassung. Das ist eine Plattitüde und das ist vielleicht dann auch eine Waschweiberweisheit, aber dieser zweite Schlag nach dem Aufschlag, der ist letztes Jahr einfach mit einem komplett anderen Wumms gekommen. Da hat er den Aufschlag genommen, der war gut und der war ja auch heute gut. 70% erste Aufschläge ist ein gutes Zeichen erstmal. Aber da stand er im Feld, hat mit dem zweiten Punkt den Winner gemacht und das war ganz, ganz häufig. Ich glaube einfach auch, dass im Moment in den letzten Wochen dann auch mit den Ergebnissen, dass er so ein bisschen passiver geworden ist, was du dann auch gesagt hast, und dass die Angst vorm Verlieren vielleicht so ein bisschen größer geworden ist und die Angst davor, einen Ballwechsel ganz schnell herzugeben. Und diese Grinds, er ist einfach kein, ich sage jetzt mal, spanischer Sandplatzhüter der 80er Jahre, der einfach nur den Ball zurückbringt. Er muss ja aktiv werden, er muss dann ja auch die Bälle aktiv spielen. Und ich glaube, das fehlt ihm im Moment so ein bisschen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er im Moment so ein Spiel bräuchte, wo er einfach mal mit sehr viel Selbstvertrauen rangeht, vielleicht dann auch nicht unbedingt den Druck hat, gewinnen zu müssen. Gut, den hat er wahrscheinlich in fast jedem Spiel. Aber dass er dann wirklich einfach frei von der Leber wegspielen kann. Im Moment habe ich das Gefühl, das ist sehr, sehr kompliziert alles, was Alexander Zverev macht.
Und wir holen ja so einmal in der Woche, einmal alle 2 Wochen im Vergleich zu Andy Murray raus, weil er sich einfach anbietet. Beide sind von ihrer Spielanlage her einfach relativ ähnlich, dadurch, dass sie groß gewachsen sind. Zverev ist natürlich noch wahrscheinlich 5-6 Zentimeter größer. Beide verlassen sich auf ihre super soliden Grundschläge, da primär die Rückhand. Die Vorhand ist da der Schlag, an dem man erkennen kann, wie sicher sind die beiden. Im Aufschlag sind sie gut, Zverev vielleicht ein bisschen besser. Dafür dann Murray im Return etwas besser, aber die Spielanlage ist eben ähnlich. Und einem Murray kann man das noch unter Umständen abnehmen, weil er eben die paar Zentimeter kleiner ist. Bei Zverev denke ich, der könnte eigentlich die 10% mehr Aggressivität in sein Spiel einbauen. Er muss kein Juan Martín del Potro werden, er muss vielleicht auch kein Marin Cilic werden, obwohl das gar kein schlechtes in Anführungszeichen Vorbild ist und obwohl er wahrscheinlich sogar ein bisschen talentierter ist als zum Beispiel ein Cilic. Aber ich denke, da ist noch ein Sprung in ihm drin, den er nehmen kann. Es ist nicht unbedingt wahrscheinlich, dass er den machen wird, also den Sprung hin zu einem anderen Spielertypen, weil sich das ab einem gewissen Alter einfach festzufahren scheint. Aber dann muss er wahrscheinlich damit leben, eben sich ein bisschen in solche Turniere reinspielen zu müssen oder auf so Selbstvertrauensmöglichkeiten zu hoffen. Aber es ist schon alles sehr interessant, wenn man jetzt vergleicht mit dem, wie es teils zum Ende des letzten Jahres lief, wo man dieses Selbstvertrauen gesehen hat, wenn man, du sprachst es an, Madrid sieht, und wenn man dann jetzt hier sieht, wie er wirklich so ein bisschen hier 1,5, 2, 3 Meter hinter der Grundlinie steht und Schläge rüberlöffelt und ein paar wackelige Vorhände drin hat und man denkt, hey, das geht eigentlich anders.
Es geht tatsächlich anders und ich meine, wer sich an das letzte Jahr von Alexander Zverev erinnert, der hat ja auch andere Matches gesehen von ihm. Wie gesagt, er hat ja, und das muss man dann auch positiv sehen, er hat sich im 5. Satz dann wieder gefangen, bei 4-3 hat er das Break gemacht, nachdem John Millman schon mit 40-0 in diesem Aufschlagspiel geführt hat und dann konnte er ausservieren zum 6-3. Wie gesagt, er hat mal wieder 4 Stunden, 7 Minuten gebraucht, er hat mal wieder schon sehr viele Kilometer jetzt auf dem Tacho und das vor der zweiten Runde. Ein Wort noch gerade zu John Millman. Wir haben heute schon so ein bisschen privat drüber gewitzelt. Der Mann ist unglaublich fit. Ich habe dir Anfang des zweiten Satzes gesagt, Alexander Zverev wird ihm nicht über die Kondition beikommen können. John Millman hätte auch noch eine Stunde weitermachen können.
Auf jeden Fall. Das ist auch ein lustiger Typ. Ist jemand, den man gut auf Twitter followen kann. Postet jetzt nicht so häufig, aber wenn, dann sind es häufig eher lustige Sachen. Und ist halt so ein klassischer, ja, mit den beiden Beinen im Leben stehender lustiger Australier. Er hat eben nicht die körperlichen Vorteile von vielen anderen Spielern, aber er macht das eben wett über diese brutale Fitness, die er hat. Und man hat gesehen, am Ende hat er nervlich ein bisschen gewackelt, eben das Spiel bei 40-0 im fünften Satz, beim 4-3, da waren schon ein paar wackelige Grundschläge drin, aber insgesamt hat er das beeindruckend gemacht und erstaunlich irgendwo, dass er hier noch nie ein Match in Roland Garros gewonnen hat, wo er eigentlich ganz gute Anlagen hat als Sandplatzspieler.
Alexander Zverev zieht in 5 Sätzen weiter in die nächste Runde und er trifft jetzt auch einen Neuling in der 2. Runde eines Grand-Slam-Turniers, Michael Humer. Der hat heute gegen Blaž Rola in einem Qualifikantenduell in 3 Sätzen gewonnen, 6-0, 6-3, 7-6. Michael Humer ist der Zwillingsbruder von Elias Humer. Elias Humer hatte in der ersten Phase dieser Karriere so ein bisschen die größeren Erfolge. Michael Humer wird mehr Talent nachgesagt. Humer trifft jetzt auf Zverev. Zverev ist natürlich der große Favorit, aber hier wird er sehen müssen. Humer spielt auch etwas offensiver als John Millman. Hier wird er sehen müssen, dass er die Ballwechsel dann wirklich ein bisschen kürzer hält.
Wird ein spannendes Match. Einfach alleine, weil Michael Humer hier so eine große Bühne bekommt. Die Humer-Brüder standen lange im Ruf, extrem talentiert zu sein, hatten sehr viel Hype um sich rum, auch weil Schweden natürlich schon länger keinen großen Herrenspieler mehr hervorgebracht hat und es ging nicht ganz in die Höhen von dem Zverev-Hype, den es mal einst gab, aber es war nicht weit dahinter. Und man kann sagen, beide sind limitierter, auch ein Michael Humer limitierter als ein Alexander Zverev, der hat einfach mehr Möglichkeiten, aber über die Challenger, jetzt gerade bei Michael Humer, zeigt sich, hey, da ist vielleicht doch noch Potenzial, zum Beispiel um einen Top-50-Spieler zu werden. Und ich würde zustimmen, die Ballwechsel werden kürzer sein. Zverev sollte eigentlich Vorteile bei fast allem haben, vor allem wenn die Vorhand einigermaßen sicher ist. Also ich gehe davon aus, dass er hier klarer durchgehen wird. Es wird aber interessant zu sein, wie sich Humer hier verkauft.
Michael Humer gegen Alexander Zverev, das ist eine der Begegnungen der 2. Runde. Wir können gleich mal auf den großen Plätzen bleiben, weil heute Morgen um 11 Uhr gab es 3 große Matches parallel. Nämlich auch noch das Match von Juan Martin Del Potro gegen Nicolas Jarry und das Match von Fabio Fognini gegen Andreas Seppi. Sowohl Del Potro als auch Fognini waren die Favoriten und sie mussten beide über 4 Sätze, aber sie waren, ich glaube, so etwas mehr als 2 Stunden früher fertig als Alexander Zverev heute. Del Potro nach verlorenem ersten Satz gegen den Genf-Finalisten, der gegen Alexander Zverev in Genf verloren hatte, Nicolas Jarry 3-6, 6-2, 6-1, 6-4 und Fabio Fognini 6-3, 6-0, 3-6, 6-3, da hat er nur im dritten Satz hat er so ein bisschen die Konzentration verloren. Da lässt er ja dann auch so mal gerne die Gedanken schweifen, Fabio Fognini, in so einem Best-of-Five-Match. Das ist ihm heute passiert. Ansonsten waren das 2 konzentrierte Auftritte von Del Potro und Fognini. Die haben einen guten Eindruck hinterlassen.
Und Del Potro hat hier schon einen großen Konkurrenten natürlich aus dem Weg geräumt, weil Jarry ist noch ein Stück davon entfernt, wirklich eine Gefahr bei Grand-Slam-Turnieren zu werden. Aber er hat in dieser Saison und auch in der letzten gezeigt, hey, da wächst jemand ran mit ordentlichem Potenzial. Und das war gar nicht so weit von Del Potro entfernt. Man sieht, er hat einfach Power, er ist sicher am Netz. Aber er ist natürlich noch nicht so erfahren wie ein Del Potro. Und Del Potro hat nicht unbedingt Verwaltungstennis gespielt, aber hat sehr, sehr sicheres Tennis gespielt. Ist nicht so viel Risiko gegangen, hat viele Winner oder statt auf den Winner zu gehen, einfach viele Schläge gut platziert, hat Jarry über den Platz manövriert und das sah einfach sehr, sehr erfahren aus nach dem ersten Satz, wo er eigentlich auch nur ein schlechtes Spiel drin hatte. Also das war eine gute, routinierte Leistung, aber man hat gesehen, was bei Jarry möglich ist. Und jetzt wird für Jarry natürlich darauf ankommen, das auch außerhalb des Sandes in Europa zu zeigen, dass da mehr möglich ist. Und Del Potro ist hier wahrscheinlich wirklich, keine Ahnung, Favorit Nummer 6 oder 7 auf den Titel. Heißt nichts, weil wir hier 2 Überfavoriten haben. Aber Del Potro zeigt sich in guter Form und ähnliches bei Fabio Fognini. Da will man ja wirklich nichts verschreien, weil man hat gesehen im 3. und Anfang des 4. Satzes, wie leicht das wieder wackeln kann. Da gab es dann ja auch eine Verwarnung und einen unzufriedenen Fabio und überhaupt. Aber man hat gesehen, hey, da ist im Moment doch ein gewisser Unterschied zu einem Andreas Seppi. Und da kann man ja anmerken, dass er das Head-to-Head von 0-5 auf 6-5 umgedreht hat mit dem heutigen Sieg. Und generell sieht er einfach aus wie jemand, der richtig gefährlich werden kann bei diesen French Open. Aber das haben wir natürlich auch schon ein paar Jahre gesagt. Und für ihn kommen hier sowieso noch ein paar ganz große Proben, will er es hier richtig weit schaffen.
Ich möchte korrigieren, das hast du ein paar Jahre gesagt, nicht ich.
Das stimmt.
Fabio Fognini spielt jetzt gegen Federico Del Bonis. Juan Martin Del Potro spielt gegen Yoshihito Nishioka. Da gab es beim Spiel von Nishioka gegen Mackenzie McDonald gab es eine üble Situation, weil Mackenzie McDonald ist schlecht geworden. Der hat sich dann auf dem Platz übergeben müssen. Nishioka gewann in 5 Sätzen und hat dann diese zweite Runde erreicht dort gegen Juan Martin Del Potro. Fognini spielt in der Ecke von Alexander Zverev. Die beiden könnten im Achtelfinale aufeinandertreffen. Luca Pui hat gegen Simone Bolelli in 3 Sätzen gewonnen. Kyle Edmund gegen Jeremy Chardy. Das Spiel ist gestern Abend abgebrochen worden bei 5-5 im 5. Satz. Das dauerte heute nur 8 Minuten. Dann hatte Kyle Edmund mit 7-5 in 5 Sätzen gewonnen. Roberto Bautista Agut gewinnt gegen Steve Johnson in 3 Sätzen. Taylor Fritz in 83 Minuten. Das bislang kürzeste Match bei den Herren gegen Bernard Tomic mit 6-1, 6-4 und 6-1. Cedric Marcel Stäbe hatte keine Chance gegen Karen Khachanov. 1-6, 1-6, 4-6. Wir haben heute auch das Duell der beiden ältesten Spieler gegeneinander gesehen, zwischen Ivo Karlovic und Feliciano Lopez. Die beiden waren zusammen 77 Jahre alt oder sind zusammen 77 Jahre alt. Das war das älteste Einzel oder die zusammen das größte Alter seit Ende der 70er. Ken Rosewall gegen, ich weiß es nicht mehr gegen wen. Auf jeden Fall, Karlovic hat in 4 Sätzen gewonnen. Dabei waren auch wieder 2 Tiebreaks dabei. Karlovic mit seinen 40 Jahren in der zweiten Runde bei den French Open, das ist nicht so schlecht.
Und er hat hier schon einige erstaunliche Matches in der Vergangenheit gehabt. Da hat er ja zwischendrin sogar mal, glaube ich, einen Ass-Rekord aufgestellt vor vielen, vielen Jahren, bevor der dann natürlich in diesem Ewig-Match zwischen John Isner und Nicolas Mahut pulverisiert wurde. Aber ich überlege gerade, ob es gegen Stepanek oder gegen Hewitt war. Es liegt ein gutes Jahrzehnt zurück. Also er hat hier durchaus schon gute Matches gehabt und es ist nicht so, dass ihm der Belag überhaupt nicht entgegenkommen würde. Aber es ist vollkommen erstaunlich, dass er das wirklich Jahr um Jahr um Jahr durchzieht. Und man traut ihm zu, solange er fit bleibt, dass er das wirklich noch, naja, 2 Jahre, 3 Jahre machen kann. Und das wäre natürlich eine richtig erstaunliche Geschichte.
Ivo Karlovic wird uns alle überleben.
Ja, es ist möglich. Ja.
Ivo Karlovic in 4 Sätzen weiter. Cameron Norrie hat heute, und das haben die englischen Journalisten gesagt, einen echten Stinker abgeliefert. Er hat 3-6, 0-6, 2-6 verloren, hat nur eine Minute länger auf dem Platz gestanden als zum Beispiel Bernard Tomic. Und dann habe ich eine Freundin aus Frankreich gefragt, wie denn sein Gegner hieß. Elliot Benchetrit hieß der. 6-3, 6-0, 6-2, Qualifikant, knapp bei den 300 der Weltrangliste. Und er hat das Rennen gewonnen, beziehungsweise die Runde gewonnen und steht jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere in der zweiten Runde eines Grand-Slam-Turniers. Morgen geht es bei den Herren weiter auf dem Cours Central, auf dem Cours Philippe Chatrier mit Nishikori gegen Tsonga. Es wird ein super Duell, glaube ich. Dann Oscar Otte gegen Roger Federer. Auf dem Suzanne Lenglen, Yannick Maaden gegen Rafael Nadal und Benoit Paire gegen Pierre-Hugues Herbert später noch. Zum Beispiel auch Philipp Kohlschreiber ist morgen unterwegs gegen Nicolas Mahut. Das wird wieder ein sehr interessanter Tag. Ich gucke aber sehr auf Nishikori gegen Tsonga. Glaub, das könnte ein Highlight werden.
Ich hoffe, es wird eins. Wir hatten die beiden ja schon mal hier im Viertelfinale gegeneinander. Das war damals ein sehr spannendes, nicht immer hochklassiges, aber irgendwie richtig interessantes Duell, weil es schien das Jahr, wo Nishikori endlich den Durchbruch bei dem French Open schaffen könnte. Und dann kam Grand Slam Tsonga und hat ihn doch noch besiegt, nur um dann im Halbfinale gegen Ferrer zu verlieren. Ich denke nicht, dass wir so was Gutes erleben werden wie damals, aber denke, dass Tsonga immer noch die Mittel hat, um den Nishikori zu nerven. Nishikoris Konstanz und ja wirklich fast Playstation-Spiel gegen den Tsonga, der halt immer noch ja eine gewisse Schnellkraft besitzt und so ein erstaunlich gutes Angriffstennis spielen kann. Das war ja durchaus unterhaltsam in der letzten Runde gegen Peter Gojovcik. Und von daher, ich denke, dass Nishikori das in 4 oder 5 Sätzen gewinnt, aber ich vermute, dass er ordentlich herausgefordert werden wird von Tsonga.
Und Yannick Maaden und Oscar Otte haben morgen ganz, ganz hervorragende Matches vor sich. Yannick Maaden gegen Rafael Nadal, Oscar Otte gegen Roger Federer. Sie sollen es genießen morgen.
Genau, für Rafael Nadal wahrscheinlich der einzige Auftritt bei diesem French Open auf dem Suzanne Lenglen. Da werden ja alle 3 Großen, beziehungsweise mit Serena alle 4 Großen einmal im Jahr gefühlt hingeschickt, nur um dann schnell wieder auf den Chatrier zurückzudürfen. Das ist dann bei Nadal der Fall. Hier das Spannende oder warum das relevant ist, dort ist der Auslauf hinter der Grundlinie bei weitem nicht so groß wie auf dem Chatrier. Kann einen Unterschied machen, wird wahrscheinlich in diesem Match keinen Unterschied machen, aber vielleicht gibt es Maaden zumindest eine etwas bessere Chance, die eigenen Aufschlagspiele durchzubringen.
Yannick Maaden gegen Rafael Nadal morgen. Auch das ist ein Teil unserer Gewinnspielfrage. Wie viele Spiele gibt es morgen in diesem Match zwischen Rafael Nadal und Yannick Maaden? 18 ist der Minimalwert. Das hoffen wir nicht. Da hoffen wir, dass Yannick Maaden ein paar Spiele gewinnt. Wie gesagt, antwortet bis morgen, bis zum Anfang dieses Matches. Und ihr könnt mit etwas Glück eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins gewinnen. Das Tennismagazin, auf deren Seite wir auch jeden Tag mit unserem Podcast sind. Vielen Dank dafür. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sprechen wir über die Damen. Und da musste Naomi Osaka heute die Extrameile gehen, um ihr Erstrundenduell zu gewinnen. Das gleich hier bei uns bei Tag 3 unseres Dailies Tous les Jours von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für Alemannia Aachen, FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Ansetzungen auf dem Kurs Philipp Chatrier waren heute so ein bisschen auf die Damen ausgerichtet. Naomi Osaka und Simona Halep als zweites und drittes Match, so ein bisschen zur Primetime. Aber da kam Alexander Zverev zwischen, der über 4 Stunden den Kurs Chatrier dann okkupiert hat. Und Naomi Osaka kam erst später zu ihrem Match und das hatte man ihr anscheinend angesehen, weil in ihrer ersten Runde gegen Anna-Karolina Schmidlova lief für 1/7 Sätze so überhaupt nichts. 0-6 hatte Osaka den ersten Satz nach 23 Minuten verloren. Dann führte sie im zweiten Satz mit 3-0, dann gab es eine kleine Regenpause von 8 Minuten. Auf vielen anderen Plätzen wurde weitergespielt. Osaka und Schmidlova wurden in die Katakomben gebracht. Sie kam wieder zurück, Schmidlova holte sich das Break zurück, es ging dann in den Tiebreak, den gewann Naomi Osaka mit 7-4 und dann den dritten mit 6-1 und steht in der zweiten Runde. Und sie hat hinterher dann auch gesagt, oh, sie hat ganz schön viel Druck dann auch, sie möchte unbedingt dieses Turnier dann auch gewinnen, so wie sie die Australian Open und die US Open erreicht, gewonnen hat. Sie hat noch nie auf dem Chatrier gespielt, sie ist zum ersten Mal als Weltranglistenerste zu einem Turnier gekommen, also hat sich selber wohl sehr unter Druck gesetzt. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war so ein ähnliches Match wie gegen Su Haixie bei den Australian Open. Da musste sie sich damals auch durchkämpfen, auch gegen widrige Umstände damals, als sie von Su Haixie so ein bisschen, ja nicht der Lächerlichkeit preisgegeben worden ist, aber Su Haixie dann mit ihrem unsagbar unorthodoxen Spiel sie immer wieder vor Probleme gestellt hat. Und ich hatte heute so ein bisschen das Gefühl, das ist genauso wie damals gewesen. Osaka hat noch nicht zu 100% diese Rolle der Nummer 1 angenommen, hat man das Gefühl, weil sie hat häufiger mal Niederlagen, die vielleicht nicht sein müssen, beziehungsweise Spiele, wo sie noch nicht dieses Selbstbewusstsein hat. Aber sie hat sich heute durchgebissen. Ein sehr interessantes Match. Schmidlova hat gut gespielt. Es hat am Ende ein bisschen Pech gehabt, aber Osaka steht in der zweiten Runde und steht in was für einer zweiten Runde?
Hier ist ja dann wirklich das Interessante, und du hast es gerade angesprochen, sie hat noch nie auf diesem Court gespielt. Sie hat auf vielen großen Courts noch nie gespielt, weil sie ja letztes Jahr doch einfach, da kann man wirklich mal das Wort benutzen, kometenhaft nach oben gekommen ist. Sie hat Indian Wells gewonnen, danach aber nicht so richtig viel, dann die US Open, dann die Australian Open. Und davon ab hat sie noch keine großen Turniersiege. Und bei vielen Turnieren ist sie noch nicht mal so richtig weit gekommen. Das heißt, sie macht jetzt hier nicht nur durch, hey, ich bin Grand-Slam-Siegerin zum ersten Mal geworden und hey, ich bin zum ersten Mal die Nummer 1, sondern hey, ich spiele bei vielen Turnieren auf einmal auf den größten Plätzen. Ich bin die, auf die sich die ganze Aufmerksamkeit richtet. Also da kommt wirklich so ein bisschen alles zusammen. Und Henrike Maas, die hatte auf Twitter geschrieben, dass Osaka aussah, als wenn sie Beton an den Füßen hätte. Und so war das wirklich so ein bisschen in den ersten 20 Minuten und dann noch mal im zweiten Satz. Sie hat dann auch angefangen, irgendwann Trockenschläge zu machen, weil sie einfach total, ja, verklemmt wirkte, total, als wenn sie nicht aus der Lage wäre, so ein bisschen aus dieser steifen Position rauszukommen. Und zwischendrin hatte sie sehr gute Grundschläge. Da hat man gesehen, hey, okay, das ist die Osaka, die 2 Grand-Slam-Turniere gewonnen hat, aber zwischendrin wackelte sie unglaublich. Und mit Schmidlova hat sie eine Gegnerin getroffen. Schmidlova ist eine sehr elegante Spielerin, die aber im Endeffekt ziemlich harmlos ist. Und sie natürlich auch nicht im Ruf steht, besonders gute Nerven zu haben. Das hat man dann Ende des zweiten Satzes gesehen bei 6-5. Aber es war im Endeffekt ein Match, was immer auf dem Schläger von Osaka war, aber wo man das Gefühl hatte, hey, der Schläger war ja gar nicht das Problem, sondern die Füße, der Kopf, alles außenrum. Und sie wird wahrscheinlich wirklich drei Kreuze machen, dass sie hier durchgekommen ist, denn ab jetzt wird es wesentlich härter werden. Jetzt kommt Viktoria Azarenka, danach Sakkari oder Siniakova. Also für sie geht das Turnier jetzt erst richtig los, nachdem sie dann die Nerven der ersten Runde überstanden hat.
Ja, und vielleicht brauchte sie tatsächlich mal so ein Match, um sich hier durchzubeißen, weil sie sagte, im dritten Satz war es dann wieder gut und da hatte sie die Nervosität auch so ein bisschen abgelegt. Aber ich habe Mitte des zweiten Satzes eigentlich nicht damit gerechnet, dass sie das Spiel noch gewinnen würde. Auch im Ende des zweiten Satzes war Schmidlova nur 2 Punkte zwischendurch vom Matchgewinn entfernt. Naomi Osaka hat sich dort durchgebissen. Sie hatte viel mehr Winner, aber sie hatte halt auch viel mehr Unforced Errors. Das war zwischendurch schon eine wilde Geschichte. Auf wilde Geschichten kommen wir jetzt auch noch. Viktoria Azarenka gegen Jelena Ostapenko. 6-4, 7-6 heißen die nüchternen Ergebnisse am Ende für Azarenka gegen Ostapenko. Aber was Ostapenko zwischendurch heute gemacht hat auf dem Court, das hat man selten gesehen. Ostapenko am Ende mit, jetzt muss ich nachgucken, 60 Unforced Errors in einem Zweisatzmatch. Alexander Zverev hatte in 5 Sätzen heute gegen John Millman 73. Jelena Ostapenko hat fast alles gemacht. Viktoria Azarenka hat 82 Punkte insgesamt gewonnen, 60 durch Unforced Errors von Jelena Ostapenko. 6-4, 7-6 für Viktoria Azarenka. Die ist in besserer Form als noch vor einem halben oder dreiviertel Jahr. Aber das Match, das gibt mir so überhaupt keinen Anlass, in irgendeiner Weise Schlüsse zu ziehen für die zweite Runde.
Das war eine schräge Nummer. Das begann, glaube ich, mit 7 Breaks. Und Ostapenko hat 1 oder 2 Mal, glaube ich, nur ihren Aufschlag über das ganze Match gehalten. Und man sah die Probleme. Sie hat kein Selbstvertrauen in ihren Aufschlag. Sie hat kein Selbstvertrauen in ihr Spiel. Sie kloppt aber trotzdem drauf. Und eben, wir hatten es angesprochen bei Zverev, das kann dazu führen, dass sie hier den Sieg gegen Azarenka schafft und sich denkt, hey, die nervöse Osaka, die besiege ich auch. Hier bin ich jetzt einfach in dem Turnier drin. Kann natürlich so kommen, kann aber auch schief gehen. Und ihr Problem ist aber im Moment wirklich dieser Aufschlag. Sie verschenkt einfach 2, 3, 4 Aufschlagspiele pro Match an ihre Gegnerin. Und Azarenka hat das gut gemacht. Azarenka ist immer noch eine gute Athletin. Azarenka kann immer noch eine Grundlinie abdecken. Aber so richtig viel ausrichten konnte sie in diesem Match einfach nicht. Ihr sind häufiger brutale Vorhand-Winner um die Ohren geflogen. Und auf der anderen Seite hat sie halt genug Bälle zurückbekommen, als dass Ostapenko genug Fehler gemacht hat, dass Azarenka weitergekommen ist. Und für Azarenka super wichtiger Sieg. Ich denke, wenn sie Osaka hier besiegen würde, dann wäre das für sie ein sehr wichtiger Karrieresieg, weil es einfach auch so ein Treten in die Öffentlichkeit wäre mit einem großen Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Und ich denke, für Azarenka ist in den nächsten Monaten eigentlich einiges möglich. Bin allerdings sehr gespannt, was sie ausrichtet gegen Osaka, die unter Umständen dann einfach wesentlich steter ist, als noch Ostapenko es heute war.
Tja, das war also wirklich eine wilde Geschichte. 23 Aufschlagspiele, 13 Breaks hat es gegeben heute. Viktoria Azarenka ist am Ende aber die Siegerin und trifft jetzt, wie gesagt, auf Naomi Osaka. Und das ist eine Geschichte. Ich glaube, das ist ein Match, auf das wir uns alle freuen können, wenn auch gleich wir nicht wissen, wie es um die Form von Azarenka bestellt ist, weil das Match, wie gesagt, hat heute nicht viel hergegeben. Das Match von Simona Halep gegen Ayla Tomljanovic hat noch mehr hergegeben. Simona Halep gewann den ersten Satz mit 6-2, bekam dann aber auch einen etwas schwereren Arm. Ayla Tomljanovic spielte sich gut rein im zweiten Satz, forderte Halep in allen Facetten dieses Spiels, gewann den zweiten mit 6-3, aber im dritten Satz zog Halep dann nochmal wieder davon, gewann den dritten Satz mit 6-1. Auch für Halep eine eher zittrige Nummer. Halep ist in der unteren Hälfte, wir müssen es sagen, beziehungsweise im zweiten Viertel ist sie im Moment die ganz große Favoritin, dadurch, dass Petra Kvitova nicht mehr dabei ist. Aber hier musste sie sich so ein bisschen durchkämpfen. Aber das Match hatten wir von vornherein so ein bisschen angekringelt, wo wir gesagt haben, Ayla Tomljanovic ist tricky als erste Runde.
Und unter Umständen war es die größte Herausforderung, die Halep in den nächsten Tagen haben wird oder in der ersten Woche der French Open haben wird. Denn jetzt kommen Gegnerinnen, die nicht die Power haben werden, durch die Defensive von Halep durchzuschlagen. Weder Magdalinette oder wer auch immer in der dritten Runde kommt, ob Krunic oder Zurenko. Und Tomljanovic hat diese Power. Tomljanovic ist nicht die nervenstärkste und Tomljanovic kann nicht so hohes, intensives Tempo gehen, wie Halep es über ein Match kann. Und da hat Halep das dann am Ende auch für sich entschieden. Aber sie hat natürlich die Art von Spiel, um jemanden wie Halep herauszufordern. Und wir waren nicht die Einzigen, die das angekringelt haben, weil das Match hat einen schon fast angelacht als eine mögliche Herausforderung. Aber wie gesagt, es könnte die härteste Hürde hier gewesen sein, die Halep in den nächsten Runden vor sich hat.
Simone Halep auf jeden Fall jetzt in der zweiten Runde gegen Magda Linetti, hat gegen Corinne Parquet in drei Sätzen gewonnen. In der dritten Runde, du hast es gesagt, könnten Alexandra Krunic oder Lesia Zurenko warten. Zurenko hatte gegen Jeannie Bouchard heute keine Probleme. 6-2, 6-2. Krunic profitierte von der Aufgabe von Daria Gavrilova, die beim Stand von 3-6 und 2-2 dann aufgeben musste. Jeannie Bouchard hatte auch eher wenig Verwendung für den Sandplatz, hatte auch nur das eine Turnier, diese French Open, gespielt und freut sich jetzt auf den Rasen.
Ja, ist eine spannende Geschichte. Stephanie Miles, die kanadische Journalistin, die schon ewig die Karriere von Bouchard begleitet, die hatte vor kurzem einen längeren Artikel dazu, dass Bouchard im Endeffekt wenig Infrastruktur im Moment um sich herum hat, weder ein richtiges Management, noch Trainer, noch Physios, noch irgendwas. Kann sein, dass sich das seitdem verändert hat. Der Artikel ist so 2-3 Wochen alt, aber es wirkt so, als wenn Bouchard wirklich einen kompletten Neustart hinlegen müsste. Sie hat ja eben auch noch einige Verletzungen gehabt in den letzten Wochen. Kann sein, dass sie auf dem Rasen jetzt nochmal einen Neustart hinlegt, einfach weil sie das Spiel für den Rasen hat, weil sie tolle Resultate auf dem Rasen hatte. Aber es ist schon, sie scheint in einer Krise zu stecken, aus der sie sich den Weg wird wahrscheinlich relativ mühsam wieder heraussuchen müssen.
Auf jeden Fall hat sie eine sportliche Krise. Das, glaube ich, können wir im Moment festhalten. Die Ergebnisse waren nicht gut und sie hat die komplette Sandplatzsaison ausgelassen, hat nur die French Open gespielt. Zwei Spielerinnen, die heute einen sehr starken Eindruck hinterlassen haben, das waren Daria Kasatkina und Monika Puig. Die spielen jetzt gegeneinander in der zweiten Runde. Kasatkina gewann gegen Jasmin Paolini mit 6-2 und 6-3. Monika Puig hatte gegen Kirsten Flipkens in zwei Sätzen gewonnen. Kasatkina, die dringend gute Ergebnisse braucht. Monika Puig, die auch gute Ergebnisse braucht, die sich sehr über ihre Zusammenarbeit mit ihrem neuen Coach lobend geäußert hat. Kasatkina gegen Puig ist eine Runde, die ich mir sicher angucken werde.
Bin auch gespannt auf das Match. Eben Kasatkina hat genau aus dieser Phase der Saison unglaublich viele Punkte zu verteidigen und hat natürlich das Talent, um weiter oben in der Weltrangliste zu stehen. Für sie könnte es aber jetzt wirklich erstmal nach hinten gehen, selbst wenn es so wirkt, als hätte sie die Talsohle jetzt durchschritten. Und Monika Puig, das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine derjenigen, die einen Sloane-Stephens-Aufstieg nochmal hinlegen könnte. Natürlich, sie arbeitet mit dem ehemaligen Trainer von Sloane-Stephens zusammen, aber auch davon ab, sie hat viel Talent, sie ist sehr athletisch, sie hat tolle Grundschläge. Da müsste eigentlich mehr möglich sein. Und mal gucken, ob sie da noch 2-3 Türen öffnen kann und ob sie einen Lauf aus dem Nichts mal hinlegen kann bei einem großen Turnier, mit dem sie dann sich so ein bisschen besser positioniert, auch in der Weltrangliste. Ich halte es nicht für unmöglich, dass es hier oder dass es in Wimbledon passiert oder dann irgendwann im Sommer. Also sie ist jemand, auf den wir achten sollten in den nächsten Wochen.
Monika Puig gegen Daria Kasatkina. Wer auch einen guten Eindruck heute hinterlassen hat, das war Aryna Sabalenka. Auch die braucht ein paar gute Ergebnisse, nachdem die letzten Wochen auf Sand eher schwierig waren. Gegen Dominika Sibulkova gewann sie mit 7-5 und 6-1. Und dort sehen wir jetzt ein Rematch der Australian Open gegen Amanda Anisimova. Die hat nämlich heute gegen die Französin Tan in 6-3 und 6-1 gewonnen. Sabalenka gegen Anisimova, das hat im Januar hat es Sabalenka damals gewonnen. Ich bin gespannt, wie es jetzt in dieser zweiten Runde laufen wird.
Ja, es war Anisimova. Das war das Match, wo Sabalenka bei den Australian Open als Mitfavoritin reingegangen ist.
Genau.
Das Match auf Petra Kvitova getroffen
wäre. Genau.
Anisimova das ganz überraschend für sich entschieden. Also das war so ein bisschen, die große goldene Stunde von Anisimova. Seitdem hat sie gute Resultate hingelegt, nichts völlig Außergewöhnliches. Sabalenka hat definitiv Probleme gehabt seit ihrem Fed Cup-Auftritt in Deutschland, auch weil die Belege ihr einfach nicht so gelegen haben. Aber für sie hat sich hier auf einmal die Auslosung geöffnet. Wenn sie an Anisimova vorbeikommt, konterweit ist raus, eine sehr gute Sandplatzspielerin, dann könnte es für Sabalenka auf einmal hier um einiges weitergehen, als man es vielleicht vorher annehmen konnte.
Genau, da hat Anisimova nämlich die Power von Sabalenka einfach so gekontert und hat ihr die Bälle um die Ohren gehauen. Ich kann mich wieder erinnern an das Match. Sabalenka gegen Anisimova, also das Rematch von den Australian Open. Wir werden natürlich dann auch darüber berichten hier bei Chip and Charge beziehungsweise bei unserem Daily Tour de Jour hier auf meinsportpodcast.de. Bianca Andreescu gewann ihr erstes Match seit Miami. 5-7, 6-4, 6-4. Das Match war gestern nach dem zweiten Satz unterbrochen worden gegen Buzková aus Tschechien. Andreescu, von der weiß ich überhaupt nicht, was ich da halten soll, beziehungsweise wie sie spielen wird, was ich von ihr halten kann. Aber sie hat die erste Runde, hat sie gekämpft und sie hat sich durchgesetzt gegen Marie Buzková.
War ein Erlebnis, würde ich mal sagen. Einfach, weil es auch hier sehr, sehr viele Breaks gab. Das Match lag komplett auf dem Schläger von Andreescu, die einfach mehr Power hat, mehr Kreativität hat. Aber Buzková hat sehr, sehr viel ausgegraben, hat Andreescu zu Fehlern gezwungen. Man sieht Andreescu, man ahnt wirklich, wie groß das Potenzial noch ist. Und sie hat ja schon einiges erreicht, aber gerade auf dem Sand sollte so viel möglich sein. Und dabei eben auch in diesem Match, meine Güte, da fehlt die Match-Fitness komplett. Kann sein, dass sie wirklich in der nächsten Runde gegen Kennen rausgeht. Die hat sie zwar schon mal besiegt, aber Kennen ist einfach im Moment in besserer Form. Aber ich denke, in Zukunft können wir mit Andreescu auf dem Sand rechnen. Und es wirkte jetzt trotz der längeren Pause, die aufgrund von Verletzungen kam, nicht so, als hätte Andreescu die Art des Tennisspielens verlernt, die sie zu diesem großen Turniersieg in Indian Wells geführt hat.
Aber bei Kenin gegen Andreescu wird wahrscheinlich so viel Energie produziert, da kann man eine mittlere Kleinstadt von mit versorgen.
Ja, Kenin ist auch jemand, die durchaus Selbstbewusstsein hat und in der Lage ist, das zu transportieren in ihre Umgebung. Und bei Andreescu müssen wir uns da so keine Sorgen
machen. Nee, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Anna Blinkova gewinnt im ersten Match, was über die 6-6 hinausgeht. Hier gibt es ja keinen Tiebreak. Das letzte Grand-Slam-Turnier, wo es keinen Tiebreak im Entscheidungssatz gibt. Gegen Margarita Gasparian ein 8-6 im dritten Satz. Katerina Siniaková mit einem sehr guten Auftritt gegen Elena Rybakina 7-6, 6-1. Irina Camelia-Begu hat heute Morgen gleich in unter einer Stunde gewonnen. 6-1, 6-1 gegen Lin Zhu. Alexandra Krunic, über die hatten wir schon gesprochen. Kang Wang hat in zwei Sätzen gegen Zhai Zhang gewonnen. Timea Barbosch als Lucky Loserin hier ins Turnier gekommen, hat gegen Priscilla Hon in drei Sätzen verloren. Timea Barbosch im Moment wirklich mit einer ganz, ganz schwachen Phase. Carolina Muchova gewinnt in drei Sätzen gegen Annette Kontaveit. Das ist eher eine Überraschung gewesen.
Und ein gutes Match. Muchova, haben Sie schon mal angesprochen, ist so ein bisschen der Hipster-Fan oder diejenige für die Hipster-Fans, kann alles auf dem Platz, hat einfach den Durchbruch noch nicht geschafft, weil sie so viele Verletzungen hatte, schickt sich jetzt aber an, so ein bisschen wirklich Anlauf für einen ziemlich schnellen Sprung in die, na sagen wir mal, Top 30 zumindest zu nehmen. Kontaveit wirkte so ein bisschen in den letzten zwei Sätzen angeschlagen, aber Muchova hat das einfach sehr, sehr souverän gemacht und es wäre nicht überraschend, wenn sie hier einigermaßen weit kommen würde.
Carolina Muchova war also hier weitergekommen. Wir haben noch ein paar Ergebnisse. Iga Swiatek, die junge Polin, die wirklich einen hervorragenden Eindruck hinterlässt. Eine große, eine hochtalentierte Spielerin gewinnt gegen Janicziljewicz, Entschuldigung, aus Frankreich, 6-3, 6-0. Dann müssen wir noch über ein Ergebnis sprechen, das nämlich von Mona Bartel. Die hat gegen Caroline Garcia heute gespielt. 2-6, 4-6. Dabei war gar nicht die Leistung von Mona Bartel so schwach, sondern die Leistung von Caroline Garcia so gut. 6-2, 6-4, das war ein sehr souveränes Match von Garcia, fand ich. Wie ging es dir da?
Ja, vielleicht hat es Garcia mal gut getan, dass sie nicht die ganze Woche vorher in Paris war, sondern sie war ja noch im Finale von Strasbourg involviert und ist dann erst hier rübergekommen. Und wir hatten bei der Auslosungsvorschau darüber gesprochen, sie ist eine, die nicht immer großartig in der Vergangenheit mit dem Druck umgegangen ist, der ihr entgegengebracht wird von der französischen Öffentlichkeit. Also vielleicht hat ihr das gut getan. Für sie könnte ein Blockbuster warten in der dritten Runde gegen Madison Keys. Das könnte durchaus darüber entscheiden, wer hier sehr weit in diesem Turnier kommt. Und Bartel hatte da schon ein bisschen Pech, eben hier auf eine gute Garcia getroffen zu sein, die nach der Formschwäche zu Beginn des Jahres jetzt definitiv wieder wirkt, als hätte sie das besser im Griff.
Madison Keys hat heute gegen Jevgenia Rodina mit 6-1 und 6-2 gewonnen. Das waren die Ergebnisse der Damen. Auch da schauen wir mal auf die Spiele von morgen. Der Court-Philippe Chatrier wird von Sloane Stephens eröffnet, die gegen Sarah Sorribes-Tormo spielt. Kiki Bertens dann morgen Abend nach den beiden Herren-Matches gegen Viktoria Kuzmova. Ein Spiel, da mache ich auch schon mal einen Haken dran, das möchte ich unbedingt sehen. Katerina Kozlova gegen Elina Svitolina auf dem Suzanne Lenglen und Petra Martic gegen Kristina Mladenovic. Da habe ich ja so ein bisschen, da behaupte ich jetzt schon mal, da sehen wir ein bisschen Drama morgen.
Das ist natürlich möglich. Mladenovic, zählte nicht zur ersten Reihe der Favoritinnen, auch wenn das aus ihrem Camp fast schon so ein bisschen klang, als könnte sie hier sehr, sehr weit kommen. Aber sie hat wirklich gute Form gezeigt in den letzten Wochen, hat Matic allerdings auch. Matic ist eine sehr elegante, spannende Tennisspielerin. Mladenovic kommt da mehr über die Power. Mladenovic wird das Publikum unter Garantie involvieren in dieses Match. Also da würde ich auch erwarten, dass wir einen dritten Satz sehen.
Und sie hat immer gesagt, sie möge den Suzanne Lenglen lieber als den Court Philippe Chatrier, also auf ihrem Lieblingsplatz morgen. Laura Siegemund wird morgen Abend dann auch gegen Belinda Bencic spielen auf dem Court Simon Mathieu. Auf das Match bin ich auch sehr gespannt, weil Belinda Bencic hat ja in den letzten Wochen dann auch gezeigt, dass sie hier durchaus höhere Anforderungen stellen kann. Und Laura Siegemund hatte eine gute erste Runde. Das sind die Spiele von morgen. Gabini Muguruza gegen Johanna Larsson auf Platz 1. Das sollte man auch auf jeden Fall beachten. Das sind die Spiele von morgen. Wir haben die Gewinnspielfrage für morgen auch schon gestellt. Wie gesagt, wie viele Spiele gibt es in dem Match zwischen Yannick Maaden und Rafael Nadal? Die Antwort wird es dann morgen geben auf dem, im zweiten Match auf dem Court Suzanne Lenglen. Das war's für heute mit unserem Daily Tous les Jours. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns natürlich wie immer über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter und auf Facebook. Auf Twitter sind wir den ganzen Tag unterwegs und twittern immer die Ergebnisse. Also wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr da bei uns dann immer wieder die aktuellsten Ergebnisse sehen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen. Auf Wiederhören.
Tous les Jours. Dein tägliches Update zu den French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.